Feiern heute Pfingsten. Bei Umfragen zufolge, wenn man die so in der Stadt machen würde und fragen würden, was ist Weihnachten, das kriegen so manche hin, das ist das Fest, wo Jesus gekreuzigt wurde, was ist Ostern, dann haben sie gesagt, das ist das Fest, wo Jesus geboren war. Ja, stimmt doch nicht, ne? Und was Pfingsten ist, ja, das war auch mal. Das ist dann so oft so die Kenntnis, die noch da ist, dass man eigentlich die christlichen Feste gar nicht mehr kennt und die Bedeutung dieser Feste gar nicht mehr kennt. Ich denke, bei uns ist das noch ein bisschen anders. Wir haben schon eine Erwartung und wir wissen, was an Pfingsten passiert ist, nämlich, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Im jüdischen Kalender war es das zweite große Fest im jüdischen Jahr, was gefeiert wurde. Es war eine Art Erntedankfest, bei dem die Erstlingsfrüchte des Getreides Gott als Opfer dargebracht wurden. Und auf ähnliche Weise symbolisiert vielleicht Pfingsten auch für die Gemeinde den Anfang der geistlichen Ernte von Menschen, die Jesus Christus persönlich kennengelernt haben und die eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Die Geschehnisse dieses Pfingstfestes, die markierten eine wichtige Grenzüberschreitung. Im Alten Testament war die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes nur vorübergehend und auf einzelne Personen beschränkt. Und von nun an sollte seine Gegenwart kontinuierlich auf allen Kindern Gottes sein. Es sollte eine anhaltende Bevollmächtigung allen Kindern Gottes offenstehen. An diesem Pfingsttag erfüllte der Heilige Geist die Gläubigen mit seiner Gegenwart und blieb von da an bei ihnen. Das ist bis heute so. Auch das dürfen wir jetzt für uns in Anspruch nehmen. Die Jünger, die hatten einen umfassenden Auftrag bekommen von Jesus, als Jesus auferstanden war und sich verabschiedet hatte, gibt er ihnen noch einen Auftrag, einen sehr umfassenden Auftrag. Wir kennen ihn in Matthäus 28, da heißt es in den Versen 19 bis 20, geht nun hin und machet alle Völker zu Jüngern. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe und so weiter. Wir kennen das. Ein Wahnsinnsauftrag, ein Riesenauftrag. Und ich kann mir vorstellen, wie sich die Jünger gefühlt haben mögen. Was? Wir? Allen? Der ganzen Welt? Wie soll das denn gehen? Ich würde so reagieren. Wahrscheinlich ein Großteil von uns auch. Mach mal langsam. Ein bisschen weniger. Das ist ein bisschen überfordernd, Jesus, was du uns hier sagst. Wie soll das nur gehen? Und wo Jesus auch sagt, er geht weg. Ich bin alleine mit diesem Auftrag. Und ich kenne meine Kraft. Und die ist nur so. Aber Jesus lässt seine Jünger nicht alleine. Er sagt ihnen und er verheißt ihnen, ich lasse euch eine Hilfe, eine Kraft zurück, einen Tröster zurück. Der wird euch diese Ausrüstung geben, die ihr hier braucht, für diesen Auftrag und für das Leben mit mir. Ihr aber werdet die Kraft empfangen, sagt Jesus. Und er stellt das nicht optional hin, sondern er sagt, so wird es sein, wenn ich gehe. Und Kraft heißt hier nicht nur irgendeine Kraft, sondern es ist mehr als eine Stärke oder eine Fähigkeit. Es ist eine Kraft, die sich manifestiert in uns. Es ist eine Vollmacht, vielleicht am besten zu beschreiben. Es ist eine Vollmacht, Dinge im Namen und in der Kraft und in der Autorität Christi zu tun. Die Jünger hatten den Auftrag, böse Geister auszutreiben, Kranke zu heilen, das Evangelium weiterzugeben, das Reich Gottes zu bauen. Und der Heilige Geist ist die Vollmacht, das zu tun. Nicht ihre eigenen Fähigkeiten oder ihre eigenen Möglichkeiten, sondern das, was Gott in ihnen ausgießt und freisetzt. Und im Heiligen Geist überwinden sie ihre natürlichen Grenzen. Und das ist bis heute so. Im Heiligen Geist überwinden wir unsere natürlichen Grenzen. Ich kann mir bis heute noch nicht vorstellen, warum Gott mich gerufen hat zu predigen. Es ist mir nicht natürlich zu predigen. Ich habe Angst vor Menschen. Ich mag nicht hier vorne stehen. Am liebsten würde ich weglaufen und sagen, ich gehe jetzt Kaffee trinken, macht euch einen schönen Gottesdienst. Im Heiligen Geist überwinden wir diese Grenzen. Er beauftragt uns, er befähigt uns, er gibt uns die Vollmacht dazu. Und am wichtigsten meiner Ansicht nach ist die Tatsache, dass der Heilige Geist uns vergewissert, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. Und unser Herr Jesus in uns ist und durch uns mächtig ist. Nicht wir sind toll, sondern Christus in uns hat seine Kraft und seine Gegenwart ausgegossen. Und er befähigt uns damit. Er befähigt uns damit, diesen Auftrag wahrzunehmen, den er am Anfang gesetzt hat. Er befähigt uns damit, füreinander Verantwortung zu übernehmen, füreinander zu beten, füreinander um Freiheit zu ringen und was auch immer. Er wird durch uns mächtig, was letztlich immer mein Trost dann auch ist. Nicht ich muss das auf die Reihe kriegen. Christus in mir, ausgegossen im Heiligen Geist. Ich fühle mich so oft hilflos in Situationen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie dem zu begegnen. Und vielleicht kennt ihr das auch und wir beten. Wir gehen in die Gegenwart Gottes und sagen, du lebst in uns. Dann hilf mir auch in dieser Situation. Dann trag mich, dann führ mich, dann leite mich. Und genau das passiert. Das ist das, was an Pfingsten verheißen ist, was an Pfingsten geschehen ist. Diese Kraft in uns ist durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen. Jesus verheißt es seinen Jüngern und dann passiert es. Wir lesen Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert, sind das nicht alles Galiläer hier, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und von Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und von dem kyrenischen Libyen und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir alle hören sie in unserer Sprache reden, von den großen Taten Gottes. Sie waren fassungslos und ratlos. Und fragten einer den anderen, was soll das bedeuten? Was geschieht hier? Andere aber spotteten und sagten, die sind besoffen. Die sind voll süßen Weines. So typisch. Da passiert was. Wir sind völlig überfordert damit, mit der Situation. Sie waren mit dem Geschehnissen völlig überfordert. Worauf Petrus seine ganz berühmte Pfingstpredigt hält und das Kommen des Heiligen Geistes erklärt. Und auch das wollen wir noch aus der Apostelgeschichte Originaltext hören. Petrus aber trat vor zusammen mit den Elfen, erhob seine Stimme und sprach, interessant, dass hier Petrus wirklich das schon umsetzt, was sein Auftrag war. Er macht genau das. In dem Moment, wo der Heilige Geist auf ihn kam, ist bei ihm der Knoten gebrochen und er macht, er überwindet seine natürliche Grenze und er macht hier etwas, was tiefen Eindruck, finde ich, macht. Petrus trat vor zusammen mit den Elfen, erhob seine Stimme und sprach, ihr Juden und all ihr Bewohner Jerusalem, dies sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde des Tages. Nein, hier geschieht, was durch den Propheten Joel schon gesagt wurde. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Alten werden Träume träumen und auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Wunder oben am Himmel werde ich wirken und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird Finsternis werden und der Mond Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und so wird es sein, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Israeliten, hört diese Worte. Emner, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann, der sich vor euch als Gesandter Gottes ausgewiesen hat, durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott, wie ihr selbst wisst, mitten unter euch durch ihn getan hat. Ihn, der nach Gottes unumstößlichen Ratschluss und nach seiner Voraussicht preisgegeben werden sollte, habt ihr durch die Hand gesetzloser Menschen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, aus den Wehen des Todes befreit, denn dass er in dessen Gewalt bleiben könnte, war ja unmöglich. Denn David sagte nämlich von ihm, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freut sich mein Herz und meine Zunge jubelt, mein ganzer Leib wird ruhen am Ort der Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht der Unterwelt überlassen, noch deinen heiligen Verwesung schauen lassen. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt, ich lasse jetzt ein paar Verse aus. Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht und hat vom Vater die verheißene Gabe, den Heiligen Geist empfangen, den er jetzt ausgegossen hat, wie ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgestiegen, vielmehr sagte er selber. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hingelegt habe als Schemel für deine Füße. Klar und deutlich erkenne also das ganze Haus Israel, dass Gott ihn zum Herrn und zum Gesalbten gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und als sie das hörten, heißt es hier, traf sie mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus, was sollen wir tun? Das ist Evangelisation. Das ist etwas, was hier passiert, was natürlich nicht hinkriegst. Du kannst noch so argumentativ reden oder das, das funktioniert nicht. Der Heilige Geist greift hier ein, spricht durch den Petrus und die Leute sind berührt. Das Ergebnis, an diesem Tag kamen über 3000 Menschen zum Glauben. Wow. Und all diese Menschen, die Jünger, die das erlebt haben, die den Heiligen Geist kriegten, alle die, die zum Glauben kamen, die auch den Heiligen Geist erfüllten, das waren alles Menschen, die waren komplett verändert. Die Bibel sagt, sie sind neu geboren, neu geschaffen. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, das diese Veränderung in uns bewirkt. All diese Menschen sind jetzt eben nicht nur neu geschaffen. In ihnen ist die Kraft Gottes. Ist die Kraft des Auferstandenen. Ist der Heilige Geist. Die sind wirklich neu. Seht euch die Jünger an. Wie war das, nachdem Jesus gekreuzigt wurde? Sie waren irgendwo versammelt und schlossen sich ein, weil sie Schiss hatten. Sie waren schwach. Von den Jüngern wissen wir, als sie mit Jesus unterwegs waren, die haben ein Ding nach dem anderen gedreht. Einen Klopper nach dem anderen haben die sich gebracht. Fehler nach Fehler. Die haben oft nicht. Und Jesus hat gesagt, glaubt ihr denn immer noch nicht? Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Das waren die Jünger. Und die werden jetzt, ab diesem Zeitpunkt, kraftvolle Gemeindegründer. Petrus fängt hier an. Mach mal so auf einen Schlag 3000 Leute klar. Kann man mal so locker ausdrücken, ne? Es werden Menschen, die die Welt verändern, die wirklich die Welt verändern und die Werke Christi tun. Da passieren Heilungen durch Jünger, da passieren Befreiungen, da passieren Auferweckungen von Toten, da passiert Verkündigung. Die haben Autorität, die stellen sich gegen das Establishment und sagen, nee, nicht was Menschen wollen, tun wir, auch wenn sie Prügel dafür einziehen. Sie sagen, nein, wir hören auf Gott. Sie tun das in der Kraft des Heiligen Geistes. Und heute? Dieser Geist ist doch in uns. Wir feiern heute Pfingsten. Glauben wir, dass der Heilige Geist in uns ist? Ihr dürft ruhig ja sagen. Aber warum? Warum erlebe ich so viele mutlose, verängstigte, freudlose Christen? Warum? Wenn uns der Heilige Geist erfüllt, und das tut er, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wenn wir zu Kindern Gottes werden, und das ist ja ein bewusster Akt, dass wir unser Leben ganz bewusst Jesus geben, dass wir beten, Herr Jesus, komm du in mein Leben hinein. Vergib mir meine Schuld, die mich trennt von Gott. Und ich danke dir, Jesus, dass du das getan hast am Kreuz von Golgatha. Du hast es dort getan. Du hast meine Schuld auf dich genommen. Und ich will jetzt glauben, dass du das für mich getan hast. Und ich nehme es an. Und ich bitte, dass du jetzt Herr und Heiland meines Lebens wirst. Wenn wir das getan haben, dann ist die Kraft Gottes in uns. Nicht irgendwo da oder da oder da, die ist hier. Hier ist sie. Dann werden wir neu, bekommen Freude, verlieren unsere Angst, wie bei den Jüngern hier. Lernen, auch unsere natürlichen Grenzen zu überwinden und sie nicht zum Maßstab unseres Lebens zu setzen. Die Frage ist nur, bist du das? Bist du wiedergeboren? Und wenn nicht, willst du das? Das hat Petrus hier gemacht. Er hat ihnen das erzählt, was Jesus getan hat. Die Leute fragen, was sollen wir machen? Gebt Jesus euer Leben, lasst euch taufen, sagt er ihnen. Und das können wir heute genauso tun. Wenn du diese Kraft Gottes nicht in dir hast und kein Kind Gottes bist, ist es ein leichtes, das heute zu tun, in einem Gebet. Mehr brauchen wir nicht tun. Vielleicht möchtest du das heute. Ich werde nachher noch eine Gelegenheit geben, im Gebet das zu tun. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, und ich glaube, hier sind ganz, ganz viele Kinder Gottes heute, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist doch die Kraft Jesu, die Freude Jesu, die Gegenwart Jesu in dir, oder? Ist doch da, oder? Traut ihr euch nicht, ja zu sagen? Aber wenn das so ist, wie kann man dann überhaupt noch mutlos, freudlos, kraftlos sein? Ich weiß, das ist provozierend. Doch nur, wenn du dir diese Kraft in dir irgendwie rauben lässt. Ausgegossen ist sie doch. Wenn du dir rauben lässt, was schon in dir ist. Anders kann es dann wohl dann nicht mehr sein. Und genau das ist das Ziel auch des Bösen. Gottes Gegenspieler, dass er dir raubt, was du empfangen hast. Sodass du mutlos verängstigt und freudlos bist. Liebe Geschwister, habt ihr euch schon mal überlegt, wie wichtig es ist, wo man lebt? Wie es dich beeinflusst, von wo du herkommst? Beispiel von mir, ich bin in meiner Kindheit und Jugend relativ finanziell gut abgesichert aufgewachsen. Meine Eltern waren wohlhabend und ich konnte eigentlich immer alles so das machen, wozu ich Spaß hatte. Ich konnte Musikunterricht haben, hat nicht viel genutzt, konnte Skilaufen, das war besser, konnte jeden Sport fahren, wo ich Lust hatte und so weiter. Das war nie das Frage, weil das Geld war immer da. Ich konnte in Urlaub fahren, wie oft, es war immer alles da. Es gab nie mal die Situation, nee, das geht jetzt nicht wegen Geld. Gab's nicht. Das hat mich aber geprägt. Eigentlich bin ich ein Mensch, der eigentlich keine Angst davor hat, es könnte nicht reichen. Das hat so ein Grundvertrauen in mir. Das ist nicht mein Problem, dass ich denke, das Geld ist knapp oder irgendwie sowas. Andere haben das anders erlebt. Und die können sogar viel mehr haben wie ich, die machen sich ja viel mehr Sorgen wie ich darüber. Versteht ihr? Es ist wichtig, wo du lebst. Es beeinflusst etwas. Oder ich bin Deutscher. Viele von uns sind Deutsche. Das ist ein Privileg. Du kannst überall hinreisen. In Europa brauchst du nicht mal einen Ausweis zeigen. Du kannst überall hier nach Holland fahren oder was, brauchst keinen Ausweis aus der Tasche, zehn nix. Das ist einfach so durch. Über die Grenze zu fahren macht keine Angst. Aber ich bin mal in die Ukraine gefahren. Was ein Tamtam. Da stehen sie mit einer Maschinenpistole vor dir und du denkst, kommst dir vor wie ein Verbrecher. Und jetzt stell dir vor, du kommst aus so einem Land. Das ist ein dummes Gefühl, über eine Grenze zu fahren. Es ist wichtig, wo du wohnst. Es beeinflusst dich. Wie viel anders ist das für Menschen, die aus unfreien Ländern kommen? Die sind ganz anders geprägt. Wo wir leben, ist wichtig. Weil es gibt uns Zugang zu Dingen. Oder es verwehrt uns das. Wir haben Zugang zu gewissen Sachen, die andere nicht haben. Das hängt damit zusammen, schlicht und ergreifend, wo du lebst. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Es gibt uns auch die Sicht, wie wir Dinge beurteilen. Denk das mit dem Beispiel mit dem Geld. Zum Beispiel, ob wir uns für etwas fürchten oder ob wir uns freuen. Im Hebräerbrief bin ich durch eine Predigt, die ich gehört habe, auf einen sehr interessanten Zusammenhang gestoßen. Im Hebräer 12 geht es darum, im Kontext, dass die Kinder Gottes, die Nachfolger Jesu, nicht verlieren, was sie bekommen haben. Dass sie das nicht verlieren, da wo sie leben. Dass das ihnen nicht weggenommen wird oder sie sich das selber wegnehmen. Und ich schlage mal auf, Hebräer 12. Lesen Sie einen Text, der da sehr versteckt ist, den überliest man gerne. Hebräer 12, Abvers 18. Denn ihr seid nicht zu etwas hingetreten, was mit den Sinnen erfahrbar ist, nicht zu brennendem Feuer, zu Rauch und Finsternis im Sturm, und zwar geht es hier um den Berg Sinai, den Berg der Gesetzgebung. Nicht zu Schall von Posaunen und Dröhnen von Worten, die es hörten, baten, es möge kein Wort mehr hinzugefügt werden, denn sie ertrugen nicht, was da befohlen wurde. Selbst wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Ja, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und ich zittere am ganzen Leib. Vielmehr seid ihr hinzugetreten zum Berg Zion. Wer macht hier den Vergleich? Ist das der Berg des Gesetzes, wo du stehst, oder ist es der Berg Zion, wo du bist? Vielmehr seid ihr hinzugetreten zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln, zum Fest und zur Gemeinde der Erstgeborenen, deren Namen aufgeschrieben sind im Himmel, zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das machtvoller redet als das Blut Abels. Dieser Berg ist voller Verheißungen. Da ist nicht die Rede von Angst und von Furcht. An dem alten Berg schon. Das ist der Unterschied. Hier werden zwei Berge beschrieben. Ein Berg, wenn du auf einem Berg stehst, hast du einen anderen Ausblick. Dann siehst du auf das Leben und wo wir leben anders, als wenn du es in der geraden Perspektive siehst. Es gibt hier den Berg der Angst und der Furcht, wird hier beschrieben. Und auf dem zu leben bedeutet, zu zittern vor dem, was kommt. Wenn du auf diesem Berg bist, dann machst du dir, hast du Angst vor dem, was kommt. Du könntest was falsch machen. Es ist irgendwas Verkehrtes da drin oder da könnte ganz Schreckliches passieren. Ich bin voll Furcht und Zittern. Das heißt, ich mache einen Fehler und sofort kommt die schwere Strafe. Dann folgt das Unglück. Es ist der Berg des Gesetzes, versinnbildlich durch den Berg Sinai, dem alten Bund. Auf solch einem Berg zu leben, lähmt einen. Es gibt so Menschen, die leben so auf so einem Berg. Und die kennen wir. Die fürchten sich vor allem. Alles, was kommen könnte, ist irgendwie schlimm. Da zuckt es irgendwo, oh, ich habe Krebs. Das ist so eine Haltung. Ich kenne das sehr gut. Ich habe teilweise selber auf diesem Berg gelebt. Du kannst dich nicht freuen. Du rechnest immer damit, dass etwas Schwieriges, etwas Schlimmes kommt. Und dass es noch schlimmer wird, als wie du dir vielleicht vorstellst. So lebten die Jünger vor dem Heiligen Geist. Jesus gibt ihnen Auftrag. Oh, was sollen wir machen? Was ist, wenn die Leute dagegen sind? Was ist, wenn dies oder das passiert? Ich habe doch gar nicht die Kraft. Und was ist, wenn uns einer anklagt? Was ist, wenn wir Schläge kriegen? Und. Der zweite Berg, der hier beschrieben ist, ist der Berg der Freude, der des neuen Bundes, den Zion. Ich lese uns das nochmal. Vielmehr seid ihr hingetreten zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Tausenden von Engeln zum Fest und zur Gemeinde der Erstgeborenen, deren Namen aufgeschrieben sind im Himmel, zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechte, zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, zum Blut der Besprengung, das machtvoller redet. Das ist das Blut des alten Bundes. Das ist der Berg der Freude. Auf dem Gott lebt. Dort ist Freiheit und Freude und keine Angst. In Christus sind wir doch eigentlich zu diesem Berg der Freiheit berufen worden. Wir sind berufen zur Freude und zur Freiheit. Das hat Christus gesagt. Sind wir doch durch ihn befreit. Das glauben wir doch. Das proklamieren wir doch. Auf welchem Berg lebst du? Auf dem Berg der Angst oder auf dem Berg der Freude? Beide Berge, beide grundsätzliche Prägungen haben einen bestimmten Lebensklang. Der Berg des Gesetzes ist Angst. Angst, etwas falsch zu machen, Angst, nicht zu genügen, Angst, nicht recht zu sein, es nicht recht machen zu können. Und Angst ist immer das, was dich lähmt, was dich nie in Bewegung setzt, sondern dich immer zurücknimmt. Du wirst immer kleiner. Der Berg der Freude, die Freude, ich bin ein Kind Gottes, ich bin frei, ich bin nicht mehr unter der Macht des Bösen gebunden, das glaube ich doch in Jesus Christus. Das ist etwas, was mich aufatmen lässt, was Freude in mir bereit macht, was mir eine Zuversicht gibt. Was ist denn, wenn ich jetzt losgebe und ich stolper hier? Ja, dann stolper ich, dann ist Jesus da, der mich hält. Da brauche ich keine Angst zu haben. Auf welchem Berg lebst du? Ich habe in dieser Predigt, die ich da gehört habe, ein ganz interessantes Beispiel gehört von einem Prediger, der war in Australien und der erzählte das, dass er so in dieser Freude lebt, was das für ihn bedeutet. Und er ist als Kind da reingewachsen. Der war in einer christlichen Familie aufgewachsen, die so unterwegs war, die wirklich in dieser Freiheit Christi gelebt hat. Und dann ist dieser junge Mann, hatte sich wohl auf der Arbeit in der Maschine einen Daumen reingejagt. Und das ist halt sehr ärgerlich, dann ist der Daumen kaputt und so weiter. Und dann muss er ins Krankenhaus, das muss dann behandelt werden und so weiter. Und dann fragt der Arzt im Krankenhaus, wer ist denn Ihr Hausarzt? Dann guckt er ihn groß an und sagt, hä? Hausarzt? Habe ich keinen, kenne ich nicht. Ja, und eure Familie? Nee, haben wir nicht. Wir haben keinen Hausarzt. Ja, wieso das denn nicht? Ihr Mensch hat einen Hausarzt. Nö, eigentlich, wenn bei uns jemand krank wird, beten wir. Und das hat eigentlich immer funktioniert. Versteht ihr? Das ist Vertrauen. Ich sage nicht, dass du keinen Hausarzt brauchst. Das ist Quatsch. Es geht darum, was mache ich normal, wenn irgendwas ist? Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Ist das Gebet meine erste Reaktion? Oder oh, jetzt muss ich zum Arzt, Notarzt, tralala. Das drückt aus, wo du lebst. Wie du handelst, drückt aus, wo du lebst. Dieser Seth Fawcett, der hatte keine Angst, weil er Jesus, seinen Heiler, kannte. Weil er sein Heiler ist. Und weil er darin auch gelebt hat. Geschwister, der Berg der Angst ist kein guter Platz für uns. Dieser Berg bringt immer Verlust. Verlust der Verheißungen Gottes. Es gibt Bindungen. Wir binden uns an die Angst. Und das Tragische, du bringst dich da zeitweise selber hinein. Warum? Weil du die Dinge von vornherein schon so siehst durch diese Prägung. Da kommt ein Problem und wenn du vorher schon keine Freude hast, dann kommt dieses Problem und dann sagst du, ja genau so, das habe ich auch erwartet und es wird auch noch viel schlimmer sein. Und wenn du in einer anderen Dimension lebst, in einer anderen Wahrheit lebst, dann kommt ein Problem, dann fragst du, Herr, wie kommen wir da raus? Dann gehst du da anders mit rum. Wo ist Jesus? Wo ist seine Kraft? Auf dem Berg der Angst ziehst du es gar nicht in Betracht, dass Gott dein Problem vielleicht lösen kann oder dir die Kraft geben kann, in dem Problem zu leben, ohne dass deine Freude verloren geht dabei, ohne dass du völlig verzweifelt bist. Angst bindet. Angst bindet. Es bindet uns in die Sorgen hinein, in die Hoffnungslosigkeit hinein. Angst bringt Zerteilung. Deine Persönlichkeit zerteilt sich. Angst führt uns in die Scham. Tausend Sachen, die die Angst mit uns macht. Es ist sogar manchmal verrückt, dass selbst in christlichen Gemeinden Menschen Angst haben davor, Gott anzubeten. Weil was könnten der denken, wenn ich da plötzlich so stehe? Sich nicht trauen, ihn zu bitten. Ich schäme mich vielleicht für meine Anliegen. Was auch immer. Gott sei Dank kam Jesus Christus und erlöste uns aus aller Angst. Warum nehmen wir dann unsere Ängste oft einfach hin? Jesus kam doch, dass wir Leben haben und Freude die Fülle. Und das ist kein netter Wunsch, sondern das Programm Jesu für dein Leben. Das spiegelt der Berg Zion, der Berg der Freude des Lebens. Und Freude bringt immer auch eine neue Identität. Diese Freude lässt dich Dinge anders wahrnehmen. Du stehst auf dem Berg der Freude und du siehst dein Leben aus einer völlig anderen Perspektive als aus der Perspektive der Angst. Du handelst, du fühlst, du lebst anders. Und wir? Ich finde das immer so lustig. Wir wollen uns freuen. Wir freuen uns. Wir machen ein Gesicht dabei, als hätten wir einen Liter Zitronensaft pur getrunken. Das passt nicht. Wo lebst du? Jesus war bekannt als der Mensch der Freude. Völlig unabhängig durch seine Umstände. Ah, das sind die bösen Pharisäer. Oh, 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 die wollen was von mir. Das liest du in der Bibel nicht. Der hatte allen Grund gehabt, schlechte Laune zu haben oder keine Freude zu haben. Wo der kam und starb, gab es immer Leute, die gegen ihn waren. Aber es war bei ihm nicht. Jesus war der Mensch der Freude. Gab es ein Problem? Okay, mit dem Vater im Himmel werden wir es lösen. So war Jesus unterwegs. Jesus war nur für einen Moment der Mann des Leidens. Am Kreuz von Golgatha. Und das nur, damit du auf den Berg der Freude kannst. Okay, wer von euch war schon mal Bergsteigen? ja nicht so viel Gelegenheit, ne? Einen hohen Berg zu besteigen, je höher der wird, das ist schwierig, oder? Das ist nicht nur ganz einfach. Vor allen Dingen ist es schwierig, wenn du das alleine machst. Bei meiner Dienstzeit in der Bundeswehr, da war ich die letzten 5 Jahre in Landshut stationiert. Landshut ist ja eigentlich noch flach, ist vor München liegt es. Aber ich gehörte schon zur Gebirgsjägerdivision. Ha! Ich war also so mit Edelweißtruppe, ne? So Schluchtengrattler nannten die. Dort habe ich was vom Bergsteigen gelernt, weil es gehörte zu unserer Ausbildung, dann sogenannte Winterkampfausbildung, Bergsteigerausbildung und so weiter. Da hast du einiges mitgekriegt. Und das Geheimnis, was ich dort gelernt habe, ist ein ganz einfaches. Du gehst nicht alleine. Das war eigentlich das Geheimnis. Wir sind jeden Berg raufgekommen, aber nie alleine. Das Ziel war immer, dass alle darauf kommen, der Stärkste und der Schwächste. Das war das Ziel, das war immer der Auftrag, dass deine ganze Gruppe da hochkam. Dann wurde gesichert, geholfen, gezogen, gemacht, Hilfsmittel eingesetzt, die es ermöglichen, dass selbst der Schwache da hochkam. Weil das Ziel war, alle sollten hoch, weil alle gebraucht wurden. Weil wir uns unterstützt haben, weil wir uns gesichert haben, weil wir uns ermutigt haben. Und alle hatten das gleiche Ziel und alle haben sich dabei unterstützt. Wir müssen nicht allein auf den Berg der Freude kommen. Das kannst du auch gar nicht. Jesus bringt uns auf diesen Berg durch seinen Heiligen Geist. Geschwister sind da, die uns helfen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde für uns untereinander, uns zu helfen, aus der Angst herauszukommen in die Freude Jesu zu treten. Jesus verändert dich und du siehst die Welt anders. Lässt du es zu? Glaub mir, er will es tun. Er will heute Morgen, dass du zur Freude kommst. Egal in welcher Traurigkeit, egal in welchem Problem du stehst. Das kannst du nicht selber tun. Kannst du dir nicht selber einreden. Aber du darfst Gott darum bitten, es dir zu schenken, dich auf den Berg der Freude zu bringen. Er will es tun. Und wie ist es dann, auf dem Berg der Freude zu leben? Wie sieht das aus? Die Bibel lehrt eindeutig, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Also, es geht um ein Leben in Kraft. Der Kraft, das Böse zu überwinden. Die Kraft, die Möglichkeiten Gottes zu leben. Den Himmel zur Erde zu holen. Freude ist die Realität, die uns stark macht. Die uns Resilienz gibt, Kraft gibt, Widerstandsfähigkeit gibt. Und wie gesagt, du musst da nicht alleine hin. Deshalb umgib dich auch manchmal mit den richtigen Leuten, ganz praktisch. Nicht mit denen, denen ständig alles Probleme bereitet. Wir stecken uns gegenseitig mit unserem Geist an, wie mit einer Erkältung. Ich bin in einem Hauskreis, da ist jemand, der eigentlich immer wieder erzählt, dass er so die Freude Gottes in so ganz kleinen Dingen des Lebens erlebt, im Alltag erlebt. Und ich komme da manchmal an und denke so, oh, ich sehe die großen Probleme des Lebens. Und dann kommt einer und sagt, ja, aber ich erlebe das dann, morgens sehe ich die Sonne, singe ein Lied, ein Chorus kommt mir dann ins Herz und ein Vers hat mich angesprochen und ich bin froh. Was macht das mit mir? Jetzt habe ich das schon ein paar Mal gehört, aber trotzdem, irgendwie verändert es mich. Es gibt mir so ein Stück Hoffnung, ein Stück Positives in meiner großen Gedanken. Komme ich auf jemanden, oh, ich habe jetzt die Sorge und sehe das, ja, ich kenne das, oh, das wird noch viel schlimmer. Was passiert dann? Bob, es zieht uns runter. Deshalb brauchen wir als Christen einander zu ermutigen, uns nicht noch gegenseitig runterzuziehen. Ich war mal bei einer Wehrübung, da war ich schon aus der Bundeswehr ausgeschieden, haben sie mich nochmal geholt. Und ich war der einzige Christ, jedenfalls von dem ich wusste, in dieser Einheit. Und es war irgendwie interessant, kann ich jetzt sagen, okay, die werden mich verändern oder kann ich sagen, ich werde die verändern? Ich habe gesagt, ich stecke die an. Und interessant war, es hat nicht lange gedauert, da standen die bei mir tatsächlich Schlange und wollten Gespräche haben. Ich kann dir nicht erklären, wieso. Ich habe nichts anders gemacht wie sonst auch. Aber es kamen ganz viele und brachten ihre Sorgen und Nöte an. Ich habe etwas verändert, weil Christus in mir lebt. Nicht ich muss das können. Christus in mir, der kann Situationen verändern. Und das ist doch unser Glaube. Das wollen wir doch erleben. Wir müssen zu leben. Wir müssen lernen, da zu leben, wo Freude ist. Freude ist kein Unfall, nicht abhängig von den Umständen. Die biblische Freude ist nicht abhängig von Umständen. Freude hängt von der Art ab, wo und wie du lebst, auf dem Berg der Angst oder der Freude. Der Berg der Freude ist das Leben im Licht der Gegenwart Gottes, im Licht der Gegenwart Jesu. Freude ist auch mehr als nur Lachen. Es gibt die Freude der Erlösung. Hast du die? Die Freude der Befreiung? Oder bist du immer noch gebunden an irgendwas? Die Freude der Heilung, der Versorgung, des Mutes. So viele Arten der Freude nennt die Bibel. Und auf den Berg der Freude kommen wir nicht durch unseren Intellekt, sondern durch den Atem des Allmächtigen, dem Heiligen Geist. Wir feiern heute Pfingsten. Darf der Heilige Geist dich heute auf den Berg der Freude bringen? Bist du bereit für diesen Wechsel, aus dem Berg der Angst zu steigen, herunterzusteigen und auf den Berg der Freude zu kommen? Dann erlebst du, was Pfingsten ist. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist, ich habe es am Anfang schon gesagt, kein optionales Extra unseres Glaubens, sondern jedem Kind Gottes gegeben. Es sei denn, wir behindern oder wir betrügen ihn. Es ist gut für uns, dass Jesus ging, weil er uns den Heiligen Geist daließ. Die Frage ist, wie viel vom Heiligen Geist willst du haben? Ich kann es nur für mich beantworten. Ich möchte so viel ich kriegen kann. Aber auf dem Berg der Angst zu leben, bedeutet auch Probleme mit dem Heiligen Geist zu haben. Da ist dann die Angst vor Kontrollverlust. Was passiert denn, wenn der Heilige Geist irgendwas in meinem Leben tut? Und ich will das gar nicht. Mach dir keine Sorgen, der wird nicht tun, was du nicht willst. Auf Gottes Berg der Freude zu leben, definiert, wer ich bin. Und ich muss nicht zulassen, dass meine Freude geraubt wird. Die Sünde anderer wird nicht meine Freude rauben. Ich lasse das nicht mehr zu. Die Reaktionen anderer wird nicht meine Freude rauben. Wenn sie denken, ich bin bekloppt, okay, dann denkt's. Ich möchte diese Freude haben. Die Umstände werden nicht mehr meine Freude rauben. Das ist der Punkt, an dem ich am meisten rumknabber. Ich möchte nicht, dass mich die Umstände bestimmen, sondern dass Christus mich bestimmt. Aber die Angst, die kann uns auch bestimmen. Und die raubt uns alles. Wir alle haben in unserem Leben schlimme Geschichten erlebt. Ich glaube, da braucht man hier keinen ausnehmen, der nicht an irgendeine Geschichte in seinem Leben denkt, die richtig krass war, die schwer war. Aber auch die kann deine Freude, die du im Herrn hast, dir nicht rauben. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Das habe ich auch in der Predigt gehört und das hat mich so tief berührt. Stell dir vor, dieser Pastor, der hatte 5 Kinder. Und er hat noch ein Pflegekind aufgenommen. Alles Mädchen. Und die sind in Australien irgendwie in Urlaub gefahren zu irgendwelchen Thermalquellen, wollten da baden und so weiter und hatten ganz kurze Zeit vorher dieses Pflegekind bekommen. Und auf der Fahrt dorthin hat dieses Pflegekind den Pastor und seine Frau gefragt, bist du jetzt meine Mama? Bist du jetzt mein Papa? Und die haben gesagt, ja. Und dann hat dieses Kind gesagt, dann bin ich jetzt sicher. Und 20 Minuten später ist dieses Kind ertrunken. Und das hat er beschrieben. Mir ist es kalt und warm. Ich kenne den gar nicht. Aber mir ist kalt und warm geworden. Das hat mich so getroffen. Er hat gesagt, ich habe geweint. Ich war traurig, ich war fertig. Und ich habe Gott gefragt, warum? Aber eins ist nicht passiert. Die Freude hat er sich nicht rauben lassen. Und für mich war das sehr eindrücklich, das dann auch zu hören, in welcher Freude er von Gott reden konnte. Auch mit so einer Biografie. Ich glaube, viele von uns haben schlimme Dinge erlebt. Aber es darf nicht deine Freude an Gott rauben. Es tut's nicht, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Und er kann uns diese Freude zurückgeben. Wir haben schlimme Verluste erlebt. Wir haben viele grobe Dinge vielleicht in unserem Leben erlebt. Vielleicht manche Verletzung, manche wirklich schlimme Sache. Vielleicht auch manche große Krankheit oder was auch immer. Ich bin jetzt ein Jahr nach meiner Operation. Und damals wusste ich nicht, ob ich aufwachen werde. Deshalb konnte ich das heute Morgen so fröhlich sagen. Ich bin froh, dass ich aufgewacht bin. Und ich habe lange gekämpft darum. Ich habe lange Ängste auch ausgestanden, einfach körperlich, und Beklemmungen gehabt, von der Krankheit her. Aber ich bin an einem Punkt, wo ich sage, nein, meine Freude im Herrn, die lasse ich mir nicht rauben. Und ich bin auch nicht bereit, bei jedem Zipperlein, was in meinem Körper kommt, davon habe ich viele, immer gleich zu denken, das ist jetzt wieder ein Rückfall oder was ganz Schlimmes. Ich bin nicht bereit. Ich will Jesus vertrauen. Seine Kraft ist in mir und in euch. Da, wo wir Jesus Christus vertrauen und an ihn glauben, ist Jesus Christus in uns, durch seinen Heiligen Geist. Wir feiern heute Pfingsten. Pfingsten ist das Fest der Bestätigung, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er seinen Nachfolgern seinen Geist gibt, seine Kraft, seine Möglichkeiten. Und darin will ich leben. Amen. Amen. Lasst uns miteinander beten.